Malte, ihr habt jetzt nach 6 Jahren 100 Millionen ERA geknackt.
Also wir wissen schon sehr gut, wo kommen die nächsten 100 Millionen her. Wir haben allein ein Jahr gebaut, ohne überhaupt erst live zu gehen. Ein bisschen Verzögerung, auch weil wir mit Wirecard arbeiten wollten und nach 2, 3 Monaten die verschwunden sind und sind nirgendwo.
Insgesamt sind es die Tatvorwürfe des gewerbsmäßigen Bandenbetruges.
Waren tatsächlich ein Jahr lang quasi ich auf der Commercial-Seite, mein Co-Founder auf Produkt und dann 8 Engineers. Wir sind da, glaube ich, von irgendwie 140 auf fast 340 Mitarbeiter in 1,5 Jahren ungefähr. Das heißt also zum Beispiel in den USA, letzten Monat sind 70% Manns on Manns gewachsen. Das ist einfach jeder Kunde 4 bis 10 Mal so groß wie in Deutschland oder in Europa. Wir haben eine Tier-1-Bank, also eine Top-5-Bank in den USA gewonnen. Das heißt, wir haben Endkunden, die geben dann hunderte Millionen aus. Wir haben halt auch Kunden, die 3, 4, 5 Millionen ERA bringen können.
Ihr habt ja trotzdem inzwischen irgendwie über 100 Millionen an Funding zusammenbekommen.
Wir haben bis jetzt unsere Series B, die wir letztes Jahr geraced haben, auch noch gar nicht eigentlich angefasst.
Wo ist denn für euch der Sweet Spot aus? Profitabilität, wir verbrennen Geld für den Aufbau. 100 Millionen Euro ERA, also wiederkehrender jährlicher Umsatz, waren lange so die Benchmark, so die Größe, die man erreichen will nach 6, 7 Jahren. Und Pliant hat die gerade nach 6 Jahren geknackt. Heutzutage gibt es zwar ganz, ganz viele Firmen, die das innerhalb von 1 Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren erreichen, aufgrund der ganzen Entwicklungen mit künstlicher Intelligenz und wie schnell manche Produkte adoptiert werden und angenommen werden. Pliant hat aber ein bisschen einen Twist. Pliant ist nämlich ein Anbieter für Infrastruktur. Das bedeutet, sie mussten erstmal mit einer Banklizenz und anderen Punkten die Grundlage schaffen, um ein Business bauen zu können, was dann hinten raus so schnell wächst. Malte sagt nämlich im Podcast sogar, hey, ich weiß auch schon, wo die nächsten 100 Millionen herkommen, weil wir Kunden haben, die einfach jährlich wirklich auch mehrere Millionen bei uns an Wert kreieren. Deswegen habe ich mich mit Malte mal zusammengesetzt, gesagt, okay, erklär uns doch mal, wie ihr in 6 Jahren von 0 auf 100 Millionen ERA gewachsen seid. Ihr habt verschiedene Länder inklusive gerade erst die USA aufgemacht, seid viel expandiert und man sagt über euch trotzdem, dass ihr eine sehr profitable Firma seid, dass ihr insgesamt auf jeden Fall viele richtige Entscheidungen getroffen habt, nicht überbewertet seid. Und da möchte ich mit Malte einmal rein. Und deswegen Frage an Malte, was braucht es, um als Pliant oder als Firma 100 Millionen ERA zu machen?
Vielleicht ein bisschen einen Schritt zurück, wann wir angefangen haben. Also wir haben ungefähr 2020 angefangen und zu dem Zeitpunkt gab es schon sehr viele Kartenanbieter oder die gerade angefangen haben. Es gibt ja einige, die sowohl aus Deutschland kommen oder aus anderen europäischen Ländern oder in den USA quasi. Als zuerst in den USA sehr viele Erfolgsfälle mit Ramp, Brex und danach kam auch so ein bisschen die Welle hier in Europa, die ähnlich erfolgreich dann wurde, auch wenn die Unternehmen teilweise vielleicht sogar ein Stück älter waren. Und wenn du dir so Marktentwicklungen anschaust, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trocken, aber so ein bisschen so Produktkohorten, also im Sinne von jemand hat ein Produkt, ist sehr erfolgreich damit. Das sind so die Innovatoren quasi. Also nimmt man jetzt Beispiel von einem Ramp, dann sieht man zu dem Zeitpunkt, als wir gegründet haben, da schon sehr große Finanzierung dafür gab, sehr viel Traction im Markt. Und dann häufig irgendwann kommt die Frage der Infrastruktur danach. Das heißt, wenn du das ist vielleicht nicht nur im Fintech-Bereich so, aber wenn du jemanden siehst, der mit einem eigenen Produkt extrem erfolgreich ist, ist häufig im zweiten Schritt dann die Frage, okay, ich möchte das jetzt als Infrastruktur kaufen. Das heißt, ich möchte in dem Markt mitspielen, ich möchte aber nicht im Detail alles bauen, was ein Ramp gebaut hat. Und das ist etwas, was wir quasi so antizipiert haben. Und das ist natürlich eine sehr andere Hypothese und wir sind auch ziemlich die Einzigen, die dann mit dieser Hypothese im Markt sind, zu sagen, bald kommt die Welle 2 in dem Sinne. Die erste Welle hat halt in Europa Payhawk, Spenders, Mosk, Pleo zum Beispiel, in den USA Brex, Divi, Ramp und dann einige Jahre später wollen eben auch Banken so eine Infrastruktur. Natürlich mussten wir, sag ich mal, aufpassen, dass, wie du gerade schon richtig sagst, nicht nur mit Banken arbeiten, weil der Sales-Zyklus kann alles zwischen 1 und 5 Jahre sein. Und deswegen haben wir uns damals entschlossen, eher den Infrastrukturweg zu gehen. Und da muss man quasi, also meiner Meinung nach, wenn man sagt, ich möchte Infrastruktur bauen, muss man halt schauen, dass das Endkundenprodukt schon erfolgreich ist oder man dafür was sieht, weil das der erste. Also der Product-Market-Fit muss eigentlich von jemand anderem bewiesen sein, weil wenn du sonst nur Infrastruktur baust, glaube ich, wirst du nicht glücklich.
Also man hat gesehen, okay, grundsätzlich Produkt, Business-Cards und Spend-Management sind schon da. Also es geht darum, ich will, dass Mitarbeiter XY nicht meine Hauptkreditkarte benutzt, sondern kriegt eine eigene Karte. Ja. Ich will, dass ich dann eben auch Rechnungsmanagement und Co. darin sehe. Also hat ausgegeben, muss mir mit dem Beleg schicken und so weiter. Das wurde bewiesen. Da gab es erstens genug Geld für im Markt und zweitens genug Kunden, die das auch gekauft haben. Und dann ist die Hypothese gewesen, hey, das heißt auch andere Wie zum Beispiel Banken wollen das dann anbieten. Dementsprechend brauchen die Infrastruktur dafür, wollen aber eben nicht alles selber machen.
Also ein bisschen spekulieren darauf quasi. Also für uns hat sich das Thema Banken auch erst nach oder fängt jetzt erst richtig an, Fuß zu fassen. Und bis dahin braucht man langen Atem und auch ein bisschen sturen Kopf.
Wenn du sagst, das fängt jetzt erst an, richtig Fuß zu fassen, was habt ihr denn bisher dann abgedeckt?
Genau, also wir haben dadurch, dass wir quasi Infrastruktur gebaut haben, haben wir insbesondere auf der einen Seite auch ein bisschen Direktgeschäft gemacht, aber mit Infrastruktur, da sag ich mal, Heavy-Kunden. Das heißt, wir haben Endkunden, die geben dann hunderte Millionen aus und gehen quasi mit Kreditkarte direkt in unsere Schnittstellen, also APIs rein. Und dann zweiten, wir arbeiten auch mit vielen Softwareunternehmen und Fintechs, also in Deutschland zum Beispiel Candice oder Circular machen wir die Infrastruktur. Wir haben mittlerweile 40 unterschiedliche Kartenprogramme, die nicht unsere eigene Marke sind, auf der Plattform. Und letztendlich ist quasi ein bisschen Traktion durchaus durch Direktgeschäft, wo man dann natürlich sehr viel Volumen aggregieren kann. Dann im zweiten Schritt durch diese Software und Fintechs, die brauchen natürlich auch ein bisschen länger. Und dann Banken ist so der letzte Schritt. Und im Bankbereich ist jetzt auch nicht notwendig für unseren Erfolg, aber wenn man wirklich, so wie du vorhin gesagt hast, einen extrem langfristigen Horizont hat, beziehungsweise nachhaltiges Geschäftsmodell, dann sind das natürlich die Sachen, wenn man da einmal integriert ist, dann wird man auch nicht mehr so schnell ausgebaut. Ja.
Jetzt muss man sagen, als Infrastruktur und verdient ihr nicht typischerweise das klassische Software as a Service, aka ich bezahle dir 10 Euro pro User oder pro Karte pro Monat, sondern pro Volumen, also wenn 100 Millionen ausgegeben werden, dann über eure Infrastruktur, dann bekommt ihr ein paar Prozent davon.
Das kommt drauf an allerdings. Also es gibt je nach Integrationsgrad, also was bei uns besonders ist, dass wir, also häufig, wenn du an Fintechs denkst und Infrastruktur, dann ist es so, also wenn du sowas hier in Deutschland in Solaris Bank oder sowas anguckst, deren Hauptangebot ist, wir haben die Lizenz für dich und wir haben Schnittstellen obendrauf. Das haben wir auch, wir haben Lizenzen und Schnittstellen. Wir haben aber eben auch eine Frontend-Layer, den man auch wegnehmen kann. Das heißt also, wir können zu einer Bank gehen und Software verkaufen. Wenn die Bank aber sagt, Moment mal, ich will deine Lizenz benutzen, weil ich habe keine oder ich habe eine in Deutschland, ich brauche aber eine in Österreich oder sowas, da sind wir sehr anders. Das heißt also, man kann nicht nur unsere Lizenz als Hauptprodukt kaufen, wo dann volumenbasiert einiges drehen würde, sondern wir verkaufen an Endkunden über Banken. Das heißt also, die Bank zahlt uns dann ein typisches Software-Fee, also einen bestimmten Betrag pro Nutzer pro Monat. Das heißt also, da auch unterschiedliche Businessmodelle hinter quasi.
War das von vornherein geplant oder hat sich das so ergeben, weil ihr gemerkt habt, okay, one product, zum Beispiel nur die Infrastruktur und dann volumenbasiert, wenn wir versuchen, nur das durchzudrücken, dann wird es einfach entweder zu lange dauern oder wir müssen halt immer auf die ganz großen Player gehen, was auf der einen Seite zu lange dauert, auf der anderen Seite kann nur einer gewinnen davon, wenn niemand anders mit euch konkurriert. Also was waren die Punkte, dass das dazu geführt hat? Weil ich stelle es mir komplexer vor, wenn du halt alles Mögliche machen kannst und so einen Baukasten hast bei euch.
Genau, also am Anfang haben wir uns klar darauf fokussiert, also ich würde sagen, also auch wenn du mir unsere Umsätze anguckst, da sind schon große Bankprojekte haben wir gewonnen, aber die hauen noch richtig später in unsere P&L. Ne? Also wir wissen schon sehr gut, wo kommen die nächsten 100 Millionen her und das ist natürlich eine komfortable Situation. Und wenn du dann überlegst, so eine Bank am Anfang sehr große Projekte zu verkaufen, ist gar nicht so viel Aufwand, wie es sich anhört, weil wenn du auf den Markt wartest, in Anführungszeichen, dann ist es so, dass du einmal im Quartal mit jemandem sprichst oder auf eine Konferenz gehst alle halbe Jahr und irgendwann merkst du dann, okay, jetzt kommen immer mehr RFPs von Banken, also Ausschreibungen raus und das ist gerade so wirklich im Peak und dann haben wir quasi die Technologie verkauft. Wir selber waren automatisch natürlich immer schon auf unterschiedlichen Anbietern, das heißt, wir wussten, wir können auch die Software bewegen, in Anführungszeichen, und dadurch hat sich das dann so ein bisschen ergeben. Das heißt, wie am Anfang auch gesagt, wir müssen nicht die Banken haben als Erfolgsgeheimnis, aber es ist das, was sicherlich uns nochmal auf eine ganz andere Ebene am Ende heben kann. Und auch wenn du über AI nachdenkst und solche Geschichten, nachher das Ganze ist ja quasi die nächste Evolutionsstufe. Banken haben aktuell noch Angst vor dem Board, aber das kommt alles dann auch danach. Und das ist so ein Side-Business gewesen, mit den Leuten zu sprechen. Und dann haben die ersten Banken ja gesagt. Und jetzt ist schon so ein Schneeballeffekt eigentlich. Ja.
Nimm mich mal in die Produktentwicklung mit von Tag 1. Man sagt, okay, wir wollen Infrastruktur bauen, bis hin zu, okay, wir brauchen, wie lange braucht es dann, bis man live kommt? Dann, was ist das Erste, was man verkauft an Piloten, bis hin zu, jetzt machen wir die ersten größeren Projekte. Und jetzt, oh, warte mal, die wollen das, die wollen das, die wollen das, weil ich glaube, man muss schon auch eine unterschiedliche Organisation werden, um damit mitgehen zu können.
Ja, genau, also wir haben 2020 angefangen, wir haben allein ein Jahr gebaut, ohne überhaupt erst live zu gehen. Ein bisschen Verzögerung, auch weil wir mit Wirecard arbeiten wollten und nach 2-3 Monaten die verschwunden sind ins Nirgendwo. Und waren tatsächlich ein Jahr lang quasi ich auf der Commercial-Seite, Mikrofon auf Produkt und dann 8 Engineers. Und dann sind wir quasi live gegangen und haben aber während des Jahres schon mit vielen Leuten gesprochen, auch auf der Infrastrukturseite, weil auch mit einem Softwareunternehmen sowas zu verkaufen, dauert auch 1 bis 2 Jahre, bis du die ersten hast, dann brauchst du Referenzcases und solche Geschichten. Und wenn man einem Softwareunternehmen etwas verkauft, die haben ja auch eine eigene Roadmap. Gerade wenn du so der Erste bist und sagst, hey, vielleicht brauchst du auch Karten. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht das so prominente Markt, dass alle gesagt haben, ich brauche jetzt Karteninfrastruktur. Dann hat man angefangen zu sagen, hey, macht es nicht Sinn für dein Produkt, Education. Das heißt, wir haben alleine schon, als wir noch gar kein Produkt haben, eigentlich schon mit insbesondere Circular zum Beispiel gesprochen. Das war unser erster Infrastrukturkunde. Und das war schon, ich glaube, da gab es die Gesellschaft noch gar nicht. Da haben wir noch unser Deck gebaut und gesagt, hey, wir bauen hier Infrastruktur und haben schon angefangen, mit denen zu arbeiten. Die waren ja in dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen kleiner. Und dann hat man halt währenddessen validiert und schon am Anfang so ein bisschen die, ja, die Anforderungen mit einfließen lassen, die dann so ein Infrastrukturpartner hat. Der Punkt mit diesem, wie du ja richtig sagst, manchmal, ich habe zu viele Kunden und jeder will irgendwie was Besonderes. Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, wie du es strukturierst. Wir hatten aber ein Glück, dass die Leute sagen einfach, du bist der Kartenexperte, du erzählst uns, was wir brauchen. Und was bei uns halt anders ist, in einem reinen Infrastrukturbusiness, so hier ist deine Lösung, guck, wie du es verkauft bekommst. Dadurch, dass wir aber auch gleichzeitig halt ein paar Kunden selber mal gemacht haben, um zu verstehen, was will der Kunde, wonach fragt der Kunde, kommen die Leute zu uns und sagen, wir sind dein Experte. Wir können deinen Sales-Staff trainieren, wir können deine Marketing-Segmentierung machen, wir können beim Design in Anführungszeichen helfen. Und dadurch ist es nie so, dass wir großartig denen hinterherrennen, sondern vielmehr sagen, hey, hier ist das Neueste, guck mal dahin, das sollst du auch. Und das ist irgendwie eine Dynamik, die wir aufgebaut haben, die auch bei Banken sehr spannend ist, weil die auch sagen, okay, am Ende, die wollen an der Hand genommen werden und gesagt, hier, das ist der Weg. Und nicht so, ja, vielleicht diese Sonderlocke und die Sonderlocke. Ist ja nachher bei Banken ein bisschen komplizierter bei der Integration tatsächlich. Aber da haben wir glücklicherweise, und ich weiß jetzt nicht, ob das einfach reproduzierbar ist, irgendwie als Playbook, aber so ein Momentum auf, dass wir leicht vor der Kurve sind in der Hinsicht und dadurch immer die Leute auch zu uns gucken, okay, was brauche ich jetzt als Nächstes? Und dadurch nicht so sehr stark den ganzen Infrastrukturkunden hinterher hecheln. Ja.
Wie kann ich mir eure Vertriebsorganisation vorstellen, also Go-to-Market? Ja. Weil wenn ich jetzt zu euch komme als Vertriebler und typischerweise ist es ja so, das ist das Produkt, das sind die verschiedenen 3, 4 verschiedenen Größenordnungen, in denen der Kunde kaufen kann. Es wird bei euch deutlich modularer. Das heißt, die Frage A ist, was für Vertriebler sucht ihr im Vergleich zu anderen Firmen vielleicht? Und B, womit fangen die an? Also, dass sie dann auch das Gefühl haben von, ich verstehe den gesamten Katalog, den ich eigentlich anbieten kann, um dann auch herauszufinden, was der potenzielle Kunde eigentlich braucht.
Also wir haben einfach 3 Teams. Es gibt das Team, was eben so direkte Kunden mit extrem hohen Volumina hinterherrennt, in Anführungszeichen. Dann gibt es ein Partnership-Team. Das haben wir geteilt in Leute, die lizenziert sind und nicht lizenziert, weil es ja unterschiedliche Businessmodelle sind und die Integration. Das heißt, wenn du eine Lizenz hast, ist meistens eher die Integration, wie verbinde ich mich mit deiner Lizenz? Und die kaufen eher das Frontend ein. Und dann hast du halt eben dieses Non-FI, das heißt die nicht lizenzierten Unternehmen, die eher sagen, ich brauche halt eben Embedded, ich brauche APIs, ich baue oben was drauf und haben da unterschiedliche Größen. Auf der einen Seite hast du quasi im Bankthema, hast du Leute, die an Banken verkaufen, die sind meistens, sag ich mal, im Altersdurchschnitt leicht älter. Und dann Leute, die an Softwareunternehmen, die sind dann ein bisschen jünger, aber das ist schon komplizierter zu verkaufen, weil einfach sehr viel mehr, oder das ist eigentlich so fast mit das Komplizierteste in diesem Partnership-Team, weil du gehst halt hin und sagst, okay, ich muss jetzt herausfinden, das ist eigentlich immer wie ein kleines Startup, dem du gegenüberstehst und sagst, okay, wenn das Produkt, was ich jetzt sehe, was du gerade verkaufst, wenn ich das jetzt kombiniere mit Karte, was ist dein USP? So. Und das zu haben, das zu pitchen, das ist wahrscheinlich schon, braucht relativ viel Verständnis vom Produkt im Detail. Während Banken ist halt langsam CR-Produkt und ist viel mehr so Projektmanagement, Relationshiping, deswegen auch sehr unterschiedliche Typen. Und dann halt die anderen, ich sag mal so die Rampensäulen, Zeichen, das sind die, die dann halt direkt den Kunden hinterhergehen, was man so vergleichen kann wahrscheinlich mit so einem typischen SaaS oder mittlerweile AI-Sales-Rep, der da hinterhergeht. Und was aber auch da der Fall ist, dass in allen diesen Pockets bei uns einfach die durchschnittliche Ticketgröße extrem hoch ist. Also wir haben halt auch Kunden, die 3, 4, 5 Millionen ARR bringen können, sowohl im Direktgeschäft als im Partnership und natürlich auch bei Großbanken. Ja.
Was ist die letzte Kundenzahl, die ihr aktiv kommuniziert habt?
Ich glaube, irgendwo steht sowas, 5.000 plus.
Ja. Okay. Und dann macht ihr ja auch verschiedene Länder.
Ja. So,
Deutschland angefangen, kamen andere Sachen. Jetzt haben wir zwischendrin mal aufgenommen, da warst du in den USA und hast gerade das US-Office aufgebaut. Welche Rolle spielen die Länder auf der einen Seite aus, hey, wir müssen halt dort live sein, dass es für verschiedene Kunden relevant ist, dass sie halt mit uns dort auch ausspielen können, versus, das ist für uns ein Vertriebskanal und wir müssen, wollen in den Ländern Vertrieb machen?
Also das eine ist, dadurch, dass wir uns als Infrastruktur-Business sehen, also wir sind aktuell der einzige Provider, der USA, UK und Europa in allen lokalen Währungen mit Kredit anbieten kann. Alle anderen sind halt ohne Kredit oder nicht alle, unbedingt alle Länder. Das war immer Teil auch von dem, was wir als klaren Vorteil von Karten gesehen haben zum Beispiel. Wenn du eher Infrastruktur machst, Karten funktionieren überall gleich. Ne? Da ist nicht so viel Lokalisierung notwendig. Und wir haben deswegen immer gesagt, wenn du sehr großen Kunden was verkaufst, dann ist auch der Funnel endlich. So, ne? Also es gibt halt, keine Ahnung, 10 Top-10-Banken in jedem Markt so in etwa. Das heißt, ich kann jetzt nicht in mein Bankteam in Frankreich verdreifachen und krieg dreimal so viel raus. Ja. Deswegen haben wir immer gesagt, wir brauchen viele Länder, das ist Teil der Skalierbarkeit. Und wir haben unser Playbook, das heißt, wir gehen halt in den Markt, spielen ein bisschen mit Direktkunden, um davon zu lernen und gehen dann mit dem Wissen und verkaufen es halt an sowohl Softwareunternehmen halt bis hin zu riesigen Banken. Und deswegen war für uns Internationalisierung, Deutschland ist kleiner als 30% eigentlich, USA natürlich ein großer Kartenmarkt der Welt, wächst extrem schnell.
Und kannst du Zahlen geben zu den USA? Ich meine, der Markt dürfte jetzt, wenn ich überlege, wenn ich in meinem Kopf Datum draufsetze, wann du rüber bist, würde ich sagen, ist ja jetzt 8 Monate live.
Naja, live sind wir tatsächlich erst 2, 3 Monate.
Okay.
Wir mussten noch einiges bauen, genau, ist im Aufbau, aber also das ist schon eine spannende Dynamik, weil wenn du Europa siehst, ist es so, wir haben halt am Ende, wie gesagt, wir haben angefangen, machen ein paar direkte Kunden, dann hat es 2 Jahre gedauert, bis du den ersten Infrastrukturkunden auf der Softwareseite hast. Und dann jetzt, sag ich mal, so eine richtige Tier-One-Vollintegrationsbank hat uns 5 Jahre gekostet, um dahin zu kommen, dass wir gesagt haben, wir kaufen das jetzt. So. In den USA war das in 3 Monaten. Wir haben eine Tier-One-Bank, also eine Top-5-Bank in den USA gewonnen. Wir haben einen sehr großen Software-Partner, das sind beide, wird auch noch dieses Jahr wahrscheinlich announced, gewonnen, sowohl USA, UK als auch Europa, also ein sehr großes Projekt und gleichzeitig auch im direkten Geschäft. Mit Abstand der schnellst wachsende Markt, also schon weit über 10% unseres Umsatzes und das in wenigen Monaten. Das heißt also zum Beispiel in den USA, im letzten Monat sind wir 70% Manns on Manns gewachsen. Das ist einfach, jeder Kunde ist 4 bis 10 Mal so groß wie in Deutschland oder in Europa. Und damit ist das schon ein sehr spannender Markt.
Wahrscheinlich würdest du aber trotzdem sagen, hätten wir Europa und UK nicht zuerst gemacht, hätten wir nicht so schnell wachsen können, weil wir die Learnings nicht gezogen hätten, oder?
Ich glaube, ich meine, wenn wir in den USA gestartet wären, ich glaube, dadurch, dass du auch ein ganz anderes Funding-Environment hast, also das merkst du auch so, ne? Also die Tickets da geschrieben werden, siehst ein paar, gerade gibt es so eine Art zweite Welle von Investments in, ich sag mal, Ramp-Competitor. Mhm. Das ist natürlich spannend, das gibt so Slash, Flex One, gab noch irgendeinen mit P, glaube ich, der gerade auch finanziert wurde. Aber alle sehr ähnlich, alle irgendwie 100 Millionen, alle bei ungefähr 1 Milliarde Bewertung. Und da siehst du halt, wenn du es vergleichst mit Europa, wo es der schwierigere, fragmentiertere Markt ist, sind die Multiples viel, viel höher. Und also hätte man da gestartet im Nachhinein, ich glaube, in USA gründen, würde ich nächstes Mal wahrscheinlich auch machen, im Verhältnis zu irgendwie in Europa. Ist schon sehr viel innovationsfreudiger und die ersten Checks und große Checks sitzen sehr viel lockerer. Aber dafür ist für uns jetzt zum Beispiel noch nicht der Markt groß genug, dass die Leute sagen, hier, ich gebe dir jetzt ein großes Ticket für die USA, aber wird auch noch kommen.
Ich meine, ihr habt ja trotzdem inzwischen irgendwie über 100 Millionen an Funding zusammenbekommen. Wenn wir mal kurz überlegen, wie viel davon läuft in sowas wie Lizenzen und die du überhaupt brauchst, um Infrastruktur bauen zu dürfen, quasi und anbieten zu dürfen. Wie viel läuft in Expansion, also Länderexpansion versus Team versus Produkt? Also kann man das grob aufgleisen?
Ich meine, also ich kann das so ein bisschen eher so auf ich sag mal, Run Rate, also wo geben wir aktuell am meisten aus? Also mich jetzt zu fragen quasi, wo sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, die 80 Millionen hin und dann das aufzuteilen, natürlich ist leicht. Also eins, was der als allererstes Geld verdient im Fintech, ist immer der Anwalt. Das ist ein hartes Learning, was du am Anfang hast, aber das ist nachher, sind das auch Expansionskosten. Aber eine Expansion selber, ich meine, wir haben halt im Jahr, wir haben mehr Budget für Expansion als für Marketing tatsächlich. Also wenn du nur anguckst, was wir in Europa in Marketing im Jahr ausgeben, ist wirklich extrem gering. Und da gehört, also wir geben, glaube ich, kann auch auf Google vielleicht 30.000, 40.000 in Gesamteuropa aus. Ja, in USA auch nicht viel mehr. Was halt extrem gering ist, wenn du überlegst, was wir machen, weil du willst natürlich auch Infrastrukturkunden anziehen. Das heißt, der Go-to-Market, also ist vor allen Dingen, ist einfach Sales-Mannschaft und Gesamt, also auch Tech. Das heißt, da hast du so irgendwie ein Drittel Tech, Drittel Overhead, Drittel Sales-Mitarbeiter. Und dann im Verhältnis sind sowohl Expansionskosten als auch alles andere extrem gering. Ja. Also schon sehr effizient aufgrund des Go-to-Markets.
Ich meine, es wurde immer mal wieder damit geliebäugelt, wenn ich verschiedene Berichte lese, dass ihr profitabel seid.
Solange du Geld bekommst.
Ich hab von dir kein Statement dazu, also sage ich geliebäugelt.
Ja.
Wo ist denn für euch der Sweet Spot aus? Profitabilität, wir verbrennen Geld für den Aufbau, weil wir zum Beispiel in die USA gehen und wir überlegen uns in der Zukunft nochmal Geld aufzunehmen.
Genau, also wir haben bis jetzt unsere Series B, die wir letztes Jahr geraced haben, auch noch gar nicht eigentlich angefasst. Und das wurde damals geraced, um halt eben auch in die USA zu gehen. Ne? Also damals war, wir haben das Board gefragt, wir haben ja ein Budget, so viel glauben wir, dass wir ausgeben oder wie viel uns der Aufbau in den USA kosten wird. Deswegen auch damals die Series B, die hatten wir in dem Moment auch noch nicht gebraucht und haben das Geld quasi dann auch mit dafür allokiert. Und für uns, wir haben es in der Hand theoretisch, also wenn wir sind jetzt sehr stark gewachsen, wir sind glaube ich von irgendwie 140 auf fast 340 Mitarbeiter in anderthalb Jahren ungefähr, also ein sehr starkes Wachstum, das musst du auch als Organisation erstmal wieder verdauen und das hat uns eigentlich schon eher in eine Burn-Richtung wieder getrieben mit dem Backing unserer Investoren, auch mit den Aussagen, nur Fall machen wir nochmal ein bisschen mehr und daraufhin haben wir uns dann für den Investment Case auch in den USA entschieden, wo in Europa wir aber auch weiterhin stark wachsen und in Europa eher, sag ich mal so, reduziert betrachtet uns eher in Profitabilität mal anschauen werden als jetzt irgendwie die USA. Und also aktuell sind wir nicht profitabel und müssen es auch nicht sein. Was wichtig ist bei uns, ist, dass wir quasi nach Marketingausgaben eigentlich seit 2022 profitabel sind. Wir sind selbst in den USA gerade schon nach Marketing profitabel, was sehr wenig Leute von sich behaupten in dem Markt. Ja.
Wenn wir einmal eine freche Frage, weil es, aber ich will es immer in Perspektive setzen heutzutage. Ich meine, ihr habt 2020 gegründet, da war die Welt noch ein bisschen anders, wenn wir uns die KI-Seite zumindest angucken. Plus ein paar andere Themen, wenn wir Pandemie und so aber ausklammern. Was glaubst du, was hättet ihr anders gemacht, wenn ihr dasselbe Thema und dasselbe Timing, also Timing würde sich nicht verändern, aber es hätte zu dem Zeitpunkt schon die ganzen KI-Möglichkeiten gegeben. Inwiefern hätte euch das beeinflusst unter der Prämisse, dass ihr ein Infrastrukturbusiness und nicht das klassische, also Basic SaaS seid? Also wie sehr hat KI auch wirklich positive Auswirkungen auf Infrastruktur?
Ja. Das Gute ist, Infrastruktur ist extrem KI-resilient, also quasi wir müssen jetzt nicht Angst haben, dass irgendwie durch KI, wie jetzt vielleicht ein reines Softwareunternehmen, sag ich mal, einfach abgeschafft werden kann oder selber gewipe-coded. Das heißt, wo wir es vor allen Dingen halt gesehen hätten, wären wahrscheinlich in Prozessen, aber auch in der Entwicklung. Also man wäre wahrscheinlich in der Entwicklung schneller geworden und dann auch, wenn es darum geht, weil wir ja auch Frontend verkaufen, wie interagiert jemand mit einer Bank. Das heißt also, man wäre wahrscheinlich schneller gewesen, aber Das Spannende für uns ist natürlich auch jetzt, vorhin hat es ja mal gesagt, dass wir irgendwie mit AI hintenrum, auch wenn wir mit Banken reden, die sind halt alle auch gerade in Europa, mit GDPR sind die Leute immer noch sehr vorsichtig, was macht man damit, aber die nächste Welle wird kommen, wo es heißt, okay, jetzt habe ich irgendwie mein Spend- und Expense-Management in der Bank, jetzt wollen die Kunden aber MCP-Server und sowas. Ne? Und dadurch, dass wir Infrastruktur sind und schon immer die ganzen Schnittstellen hatten, haben wir einen extremen Vorteil gegenüber von allen anderen, weil viele müssen halt jetzt gucken, okay, wie kriege ich denn jetzt baue ich Schnittstellen, die jetzt irgendwie über MCP-Server, ich sag mal, Accounting-Informationen von der Spend-on-Expense-Lösung in Cloud, in ChatGPT führt, und wir haben eine extreme Vielfalt von APIs. Das heißt, du kannst, also auch wenn jetzt ein Unternehmen zu uns kommen würde und sagt, ich möchte quasi alles selber in meiner AI-Oberfläche machen, sind wir wahrscheinlich der beste Anbieter für die. Und ich meine, das, weder konnten wir das antizipieren, das ist eigentlich glücklich für uns in der Hinsicht. Und wenn du dann zurückguckst, deswegen, wenn du Payment Rails und all diese Sachen, das hätte uns wahrscheinlich schneller gemacht. Und in Prozessen ist es wichtig für uns, wir sind ja auch selber lizenziert. Das heißt, Compliance in solchen Geschichten, da hilft das. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt dadurch irgendwie das Produkt sich sehr anders angefühlt hätte. Nur vielleicht auf der reinen Software-Ebene, wo wir jetzt natürlich auch Agenten und solche Geschichten bauen. Wobei es auch da wieder so philosophische Diskussionen gibt. Auf der einen Seite, gerade im Zahlungsverkehr, muss ich sagen, okay, kommt jetzt jemand in meine App und sagt, ich brauche eine Kreditkarte für, keine Ahnung, Fabian, und dann wird sie einfach vergeben. Oder bist du eigentlich in deinem HR-Tool im Onboarding oder in Cloud und sagst, Fabian ist ein neuer Mitarbeiter, gib dem, was alle anderen haben. Was im Hintergrund bedeutet, ich gebe dir eine Kreditkarte für deinen Travel and Expense, ich gebe eine, die ich benutze, um ein MacBook zu kaufen. Und ich glaube, am Ende wird es beide Seiten geben, deswegen musst du sowieso alles bauen. Und ja, es ist halt spannend zu sehen, weil wir gerade auch bei der ersten mit Schnittstellen halt extrem weit vorne sind eigentlich, und dann hintenrum die Agenten genauso bauen können. Ja.
Wäre auch meine Annahme gewesen. Also ich meine, die Lizenz baut dir die KI nicht schneller. So, nee. Das ist ja immer noch dasselbe Thema. Das Einzige, was du halt hast, ist natürlich, wie viele Entwickler brauchst du, um entweder dasselbe Ergebnis zu erreichen oder das Produkt in derselben Zeit einfach besser zu machen. Ich finde auch, anfangs als diese ganze Thematik aufkam, dass die Produktivität steigt. Viele gehört, die gesagt haben, oder was heißt viele, immer wieder gehört, ja, wir sind jetzt 200 Leute und ich glaube, wir wachsen das Zehnfache und bleiben 200 Leute. So, und ich glaube,
waren die gerade am Fundraisen?
Wenn ich mir das heute angucke, dann glaube ich erstens, dass das natürlich nicht möglich ist auf dem Level, und zweitens, dass halt trotzdem so viel Geld im Markt ist, dass immer dann, selbst wenn du neue Leute holst, wenn die sich mit KI beschäftigt haben und das nutzen können, dann
ist ja immer mehr Output, ne? Also klar, du bist ja trotzdem ein kapitalistischer
Markt. Also das Spiel bleibt dasselbe. Ja, also und das ist schon spannend zu sehen, wenn man ja immer überlegt, wo kann ich effizienter werden, und wir uns aber natürlich hier in der Welt bewegen, in dieser ganzen Startup- und Venture-Welt, die gar nicht unbedingt immer auf Effizienz getrimmt ist, die ersten Jahre.
Ja.
Das finde ich immer ganz interessant, weil man ja immer überlegen muss, ne, so, okay, warte mal, wir sind deutlich produktiver, aber wenn wir jetzt noch 20 neue Leute hinzunehmen.
Wenn wir noch viel produktiver.
Das ist klar. Was würdest du sagen, wie gut funktioniert das wirklich und wie sehr ist das auch manchmal man lügt sich so ein bisschen in diese rechte Tasche, linke Tasche, dass es vielleicht auch gar nicht so produktiv ist, sondern man sich auch mehr ablehnt.
Auf der einen Seite, du hast halt schon so Wellen, auch so deine Investoren schreiben dann so, hey, ihr müsst jetzt irgendwas mit AI machen und hier irgendwelche neuen Metriken einführen und Teams dafür hiren. Ich glaube, auf der einen Seite muss sich jeder damit so ein bisschen beschäftigen. Also so das eine Team, was jetzt alles für einen löst, ist unrealistisch, dass du aber Leute hast, die viel mehr da sich mit beschäftigen und dann andere mehr educaten, die sind schon wichtig. Das heißt, das spielt eine Rolle und dadurch hast du auch eine neue Art von Job, oder neue Jobs werden generiert, meiner Meinung nach. Ich glaube aber auch, dass viele einfach, weil durch den Druck der Investoren, weil alle sagen, wir müssen das jetzt machen, auch drüber reden, ohne dass es dann in der Realität so ist. Also ich meine, nimmt man jetzt zum Beispiel Compliance Flow bei uns, also das heißt ja so Kunden-Onboarding und solche Geschichten, da machen wir schon einiges. Wenn man sich dann mit Leuten unterhält im Hintergrund, mit anderen Fintechs, die machen auch noch nicht so viel, weil du insbesondere die Leute, die in Compliance arbeiten, müssen sich ja erstmal damit beschäftigen, educated werden. Manche Leute haben vielleicht ein bisschen Angst davor, so, ne, werde ich jetzt obsolet gemacht oder so, aber ist genau der Punkt. Nein, du kannst einfach viel mehr schaffen. Und deswegen ist es so, es gibt so, glaube ich, die eine Gruppe, die sagt so, ich habe es jetzt als Ausrede, damit ich mal Leute gehen lassen kann. Dann gibt es die anderen, die halt einfach Storytelling machen. Deswegen alles ist irgendwie AI. Aber wenn du dann wirklich so mit denen sprichst oder so Founder zu Founder, das gerade mit bestehenden Unternehmen ist natürlich, wenn du jetzt gerade so Greenfield anfängst, dann hast du schon noch, kannst du halt alles durchdenken und viel effizienter aufbauen. Aber auch bei uns, du hast halt eine Codebase und jetzt mit guten Modellen wie irgendwie Fable oder so, wird schon immer besser. Also sind einfach schlauer als Menschen, muss man dazu sagen. So. Aber bis ja, eigentlich musst du trotzdem Maintenance immer noch einen Human in the Loop halten. Ne? Das ist Ding, dich dann selbstlaufend. Gerade im Zahlungsinfrastruktur, da willst du nicht mal, dass der irgendwas ändert.
Das stimmt allerdings, ja. Wenn wir auf so Themen gucken, wie, du hast sicher die News auch gelesen, dass Airtable verkauft wurde, die ursprünglich mal irgendwie 11 Milliarden wert waren, 11, und dann für 1,2 oder so plus Cash, also die hat da noch irgendwie über 1 Milliarde auf der Bank, verkauft wurde. Müsst ihr davor auch Respekt haben oder ist das was, wo du sagst, das wird uns wahrscheinlich erstmal nicht treffen?
Also so eine aggressive Downroute, das sehe ich nicht, gerade weil ich glaube halt wir eine extrem starke AI-Story auf der einen Seite haben und die Infrastruktur, wie Zahlungen abgewickelt werden, das ändert sich jetzt gerade nicht. Ne? Also ich meine, das was halt auch in dem Zusammenhang natürlich jetzt viel gerade ist auch immer Stablecoin und solche Geschichten, aber es ist am Ende auch nur eine Währung, die mit abgewickelt wird. Ne? Das ist einfach ein anderes Zahlungssystem, das kann man im Notfall auch anbinden. Also wir machen uns da keine Sorgen. Also da sehen wir auch andere Nachfrage für Unternehmensbewertung, die ja nach oben und nicht nach unten gehen, ja.
Ich finde es nur spannend, also auch gut, ne, man muss dazu sagen, Airtable auch Extrembeispiel, weil in 2021 eine 11 Milliarden Bewertung bekommen.
Ja.
Das macht mir ein bisschen Sorge für den deutschen Markt, weil es gibt schon einige, die in der Zeit sehr große Bewertungen bekommen haben, die auch noch ganz schön auf den Deckel bekommen könnten. Da bin ich mal wirklich, wirklich gespannt, was noch passiert. Dafür haben wir aber natürlich inzwischen genug neue Beispiele, die auch positive Ergebnisse mitbringen. Viel davon ist inzwischen Schnittstelle, Defense, Robotik und dann mit KI irgendwie zusammengemixt. Aber ja, da bin ich echt gespannt, was wir noch sehen. Dass ihr euch da jetzt, ihr wart ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, ihr wart ja schon immer eher konservativer unterwegs. Also, ihr habt jetzt.
Also, wir wurden nie extrem, in Anführungszeichen, überbewertet. Da gibt es, glaube ich, ein paar im Markt, die ist ja public, ne? Ich glaube, Payoff war bei 6 Millionen RA, 1 Milliarde wert, ne? Also, das, jetzt sind sie auch bei 100 Millionen Umsatz, hat die natürlich auch ein bisschen mehr im Aufbau gekostet, aber dann müssen sie jetzt auch erstmal wieder Geld einsammeln bei einer höheren Bewertung. Oder wahrscheinlich müssen sie gerade nicht einsammeln. Aber das ist spannend. Ich glaube, was halt schon wahr ist, das Statement ist, wenn, als wir angefangen haben, es noch keine AI gab, konntest du mit 100 Investoren sprechen, die vielleicht für dich relevant sind und jetzt sagen 50 von denen, wir machen halt nur noch AI. So, also der Pool an relevanten Investoren ist auf jeden Fall geringer geworden, das merkt man schon.
Würdest du es auf die Frühphase beziehen oder aufs Generelle?
Ich glaube schon generell. Das, also ich meine, das ist immer so ein eigentlich so ein leicht verzögerter Effekt. Ne? Du hast erst die Frühphasigen fangen dann an, dann werden die die Firmen natürlich reifer und dann müssen natürlich die Growth Funds auch anfangen und wollen diese Komponenten natürlich auch sehen. Ja. Aber aktuell hast du dann wiederum das Wichtige, dass die jetzt so stark bewertet werden, dass dann irgendwann die richtigen Growth-Investoren sind ja eher geizig. Dass ja, ob die dann wieder mitgehen. Ja.
Es ist echt ein faszinierendes Spiel. Vor allem, wenn du dann halt siehst, ne, was sie teilweise für Zahlen hinlegen. Also erstmal nur auf dem Papier, erstmal wir sind so und so viel gewachsen von, keine Ahnung, 150 Millionen auf 300 Millionen RA in 9 Monaten. Und du bist so, okay. Also ich habe heute erst wieder irgendwas über Harvey gelesen, das Legal Tech AI aus den USA, die wirklich auch verrückte Zahlen hinlegen, wie alle anderen auch. Gut. Wo du nie drunter gucken kannst, ist natürlich von außen, verdienen die schon Geld oder nicht? Du hast ja dann heutzutage häufig das Thema, was vorher einfach nur reine Cloud-Kosten waren. So hast du deine, also wenn du ein sehr intensives Geschäft hattest, was sehr viele Abfragen hatte, war deine AWS-Rechnung halt sehr hoch und du hast bei Amazon sehr viel Geld ausgegeben oder bei Google Cloud oder bei Microsoft Azure oder wie sie alle heißen. Und das war schon immer für einige Firmen sehr stressig und problematisch. Jetzt mit den AI-Tokens ist das natürlich dasselbe, ne? Also muss ja auch gucken. Das heißt, nur weil von außen Geld verdient wird, heißt das nicht, dass das Geld übrig bleibt. So, das ist immer dasselbe. Es ist auch immer die Frage, ob das reine Rennen, um Kunden zu gewinnen, ausreicht, um das dann später profitabel zu drehen. Das ist immer so dieses typische, wir wollen so schnell wie möglich skalieren und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Da bin ich auch gespannt.
Oder Anthropic einfach sagt, jetzt mache ich es. Also ich war eine Zeit lang, als ich glaube, das war 2023, war ich gerade in New York oder sowas, den ganzen Investoren, ja, Agenten, ist der neueste Scheiß, wir investieren hier gerade in so viele. Ich so, okay, und so, ja, das Krasse ist halt, ChatGPT und also Anthropic können halt keine Aufgaben hintereinander lösen. Da wurde ohne Ende Geld reingegangen, 6 Monate später, wir haben jetzt auch Agenten.
Ja, das ist auch
diese
echt
Diskussion mit Design und Figma und solche Geschichten, dass sie halt im Notfall, ich meine, die sind dann ein bisschen unfair unterwegs gegebenenfalls, aber können dann halt vielleicht auch selber, also Fable ist immer noch sehr gut, wahrscheinlich auch in Legal-Fragestellungen und die wollen jetzt ja so eigene Biolabs sogar gründen und solche Geschichten. Also.
Es ist echt verrückt, ne? Weil es war ja lange verpönt, die Frage zu stellen, was, wenn Google das macht, was, wenn Facebook das macht. Aber jetzt musst du halt wirklich die Frage stellen, wenn du was baust, was, wenn Anthropic, OpenAI oder ein anderes Lab das macht. Meistens geht es um die beiden, aber trotzdem. Und dann kommen natürlich dann kommt China dazu und sagt, hey, wir haben ein ähnlich starkes Modell, Open Weights, also du kannst es frei verfügbar bespielen. Und es kostet einfach deutlich weniger. Da muss man sich immer nur überlegen.
Anthropic ist trotzdem bei 70 Milliarden, ne?
Und ja, nein, wahrscheinlich 12. Ich meine nur, aber alleine so, wie günstig dann teilweise richtig, also diese Sachen sind, die natürlich jetzt schon 100-fach besser sind als vor einem Jahr. Es ist eine faszinierende Fragestellung, die viele Businesses, glaube ich, betreffen wird und eigentlich jedes Business betrifft. Man muss mir überlegen, auf welchem Level und bringt das Einschränkungen oder ist das nur ein, wir können es nutzen?
Ja.
Aber von außen wird echt so die Frage, wie nah sind wir, also haben wir aus .com gelernt? wobei damals nur Traffic bewertet wurde, jetzt ist aber Umsatz quasi Traffic meiner Meinung nach. Also, weil Umsatz halt auch immer noch teuer erkauft werden kann. Es ist zwar Geld, das mal geflossen ist, aber wenn ich halt, ich glaube, ich habe das bei Hicksfield irgendwann gelesen. Ja. Hicksfield ist ja ein Tool, wo du Video- und Bildgenerierung mitmachen kannst am Ende. Und die benutzen alle möglichen Modelle, auch einfach nur eine Oberfläche oben drüber gelegt. Und die prompten die für dich natürlich und alles. Ne? Also machen schon wirklich gute Sachen. Aber dass die halt so unprofitabel sind teilweise auf die User, dass es für sie halt einfach, genau wie bei manch anderem, einfach ein Loss-Making-Business ist. Aber die Frage ist halt, also es hört ja nicht von heute auf morgen auf. Also du bleibst ja nicht bei dem Modell, das du heute hast und das wird einfach 10-fach günstiger und dadurch wirst du profitabel, sondern du willst immer das beste neue Modell haben. Das heißt, die Frage ist, löst sich das irgendwann?
Ich meine, die große Frage ist erstmal, also ich meine, Anthropic behauptet ja gerade, dass sie irgendwie 80-90% Marge oder sowas haben. Ob, wenn das die Realität ist, ich glaube, dann ist die Frage auch egal, ob man mit AI Geld verdienen kann. Ne? Wenn die wiederum im Hintergrund irgendwelche Spielereien in der P&L machen, dann glaube ich, das würde den Markt da nicht so erfreuen. Ich weiß ja jetzt auch, ob sie überhaupt dieses Jahr oder nächstes Jahr erst irgendwie an die Börse gehen. Ja,
ja, viele Fragen. Aber zurück zu euch, um den Exkurs mal zu beenden. Was würdest du sagen, was muss eine Org, also wirklich die Organisation, das Team abbilden können, um eine solche Größenordnung und dann, weil du sagst, wir wissen auch schon eigentlich ziemlich genau, wo die nächsten 100 Millionen herkommen, egal über welchen Zeitraum. Was muss eigentlich stehen, dass eine Firma überhaupt so groß werden kann?
Ja, ich glaube, was ich für mich persönlich so ein bisschen gelernt habe, ich hatte ja vorher schon mal gegründet, das Unternehmen hat nicht so gut geklappt, da waren ein paar Leute und dadurch hast du natürlich schon mal so ein paar erste Learnings, aber du tausche ich immer sehr viel mit Gründern aus und am Ende niemand weiß es wirklich. Das ist so, viele behaupten halt immer so, ja, okay, und so von, keine Ahnung, das ist das Playbook von 30, 40, aber es kommt auf dein Geschäftsmodell an, ne? Also vielleicht, wenn du, ich sag mal, E-Commerce machst und da gibt es halt schon sehr viele Beispiele, wie man das genau skaliert, aber es ist schon sehr stark auch so ein bisschen Learning by Doing und dadurch, dass wir ja so 3 Business Lines haben, die alle so leicht anders sind, unterhalte ich mich viel mit Leuten, die dann in den Einzelnen sind und trotzdem müssen wir immer gucken, dass es irgendwie passt es auf uns. Das heißt, eine Organisation, also wir haben, wie du vorhin ja gesagt hast, wir sind da ein bisschen effizienter unterwegs gewesen. Das heißt, wir haben halt immer schon geguckt, jetzt nicht Overhiring zu machen. Das heißt, wir mussten ja auch nicht irgendwie in den härteren Phasen irgendwie plötzlich 20-30% der Leute entlassen. Und ich glaube, es ist schon so ein bisschen, du guckst was an. Das Wichtigste ist halt so ein bisschen dieses, ich habe mir jetzt einen Prozess, First Principle Thinking, so wie kann ich den jetzt wirklich optimieren? Manche Sachen baust du und nur weil es halt jemand genau das gleiche schon dreimal gebaut hat, heißt es nicht, dass du jetzt nicht in dem Moment es besser strukturieren kannst oder sowas. Und das ist schon, wenn ein Problem kommt oder du immer wieder ein gleiches Problem läuft, das gut zu analysieren und zu gucken, wie passt es in dein Unternehmen. Das heißt, dieses analytische nie verlernen, ja. In Anführungszeichen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil du dich mit so vielen Leuten immer unterhalten kannst, aber selbst wenn fast ähnliche Businesses, der eine Founder hat, die eine Founder-Team hat einen anderen Stil als der andere, den einen ist was wichtig, den anderen ist was nicht ganz so wichtig. Ich glaube, das ist schon erstmal dadurch, dass ich für mich gelernt habe, es gibt nicht das eine Playbook. So, wir haben, glaube ich, für uns jetzt was ganz Gutes gefunden. Was bei uns ein bisschen Herausforderung ist, natürlich, wir haben einfach extrem viele Märkte auch. Das heißt, wir haben in Frankreich ein Team, wir haben irgendwie ein Lissabon-Team, wir haben in London, Finnland und so weiter und so fort. Das heißt, was bei uns immer wichtig ist, ist, dass du in den, also was wir gelernt haben, wenn du sehr verbreitet bist, du musst Leute haben, die extrem intrinsisch motiviert sind. Das heißt, vielmehr so auf die Einzelperson, anstelle jetzt, okay, keine Ahnung, du brauchst jetzt auch so viele Mitarbeiter, so viele HR-Mitarbeiter und sowas. Und das ist das, was für uns, ich sag mal, einer der wichtigsten Learnings war, auch wenn du im Notfall mal einen Markt, der vielleicht schon live ist, aber im Notfall dann 6 Monate liegen lassen, weil es nicht die richtige Person war. Das heißt, du brauchst jemanden, der schon so ein bisschen Founder-Mindset hat, aber morgens aufsteht und schon in den ersten 2 Wochen, selbst wenn du jetzt gerade nicht den perfekten Onboarding-Plan hast und, sag ich mal, das Onboarding nur 10 Stunden in der Woche in Anspruch nimmt, dass die anderen 30 Stunden, die beschäftigen sich, die reden mit Leuten und so, hey, mit ehemaligen Arbeitgebern, wie denkst du über das Produkt nach? Solche Leute brauchst du einfach. Mhm. Und das andere Learning ist halt im Sales, glaube ich, für mich immer gewesen, dieses, das, was den Sales-Mitarbeiter am längsten verkauft, ist er sich selbst. Ne? Dadurch hast du halt, du hast Leute und denkst, das sind die besten Sales-Mitarbeiter, die du dir vorstellen kannst, aber die sind einfach gut daran, sich selbst zu verkaufen. So. Und da muss man halt auch keine Kompromisse machen. Und weil du ja immer schnell dieses so Sunk-Cost-Fallacy, so, oh, ich habe den jetzt schon 3 Monate geonboardet und sonst was. Also wirklich sehr stark auch an Probezeiten halten. Genau, aber ne, viele Märkte hast, weil sonst haben wir schon relativ zentralisiert. Es ist halt wirklich gucken, dass die Leute intrinsisch motiviert sind und im Notfall auch einen Strich ziehen, auch wenn du das Gefühl hast, es wirft dich zurück. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Learnings und alles andere sehr fokussiert die Probleme oder was ist wirklich, was treibt diesen Prozess oder sowas zu verstehen, bevor man da fahrlos drauf losheiert. Ja.
Du meintest, ihr seid jetzt so 340 Leute. Wie viele davon sitzen hier im Hauptquartier in Berlin?
Ich glaube, in Berlin sind wir vielleicht gerade so 180.
Mhm. Okay.
Genau.
Der Rest verteilt sich dann.
Ja, es ist relativ schwer, also für manche Rollen hier zu heilen. Also wenn du überlegst, auch im Fintech-Bereich, wie viele B2B-Fintech gibt es hier, ne? Also viele sind Consumer, auch die größten, Raisin, N26 sind ja alles Consumer-Produkte. Solaris Bank ist mittlerweile auch ja relativ klein, ja. Aber im B2B-Bereich, klar, gibt es Moss sitzt hier, aber es gibt nicht so viel Talentpool. Mhm. Das heißt, für uns ist es manchmal einfacher, jemanden deutschsprachigen Payment Operations in London zu hiren, als da irgendwie 350 E-Geld-Institute gibt, als hier in Berlin.
Mhm.
Und das merkt man schon. Dadurch können wir auch jetzt, sag ich mal, nie mehr wieder sagen, Leute, kommt mal bitte wieder alle ins Büro. Das hat sich natürlich schon mit der Pandemie, war schon automatisch. Wir heiern überall und das kriegst du ja nicht wieder rein. Ja, aber deswegen so ein bisschen ungefähr die Hälfte. Aber mittlerweile heiren wir überall da, wo wir das Talent finden. Ja.
Du hast gerade schon ein bisschen angefangen zu spoilern, was ich als nächstes gefragt hätte. Und zwar so ein bisschen die Frage in Richtung, was waren so die größten Learnings und auch für dich die größten Herausforderungen, so als Führungsperson und Leader quasi auch mit der Firma mitzuwachsen?
Ja.
Du hast davor gesagt, die letzte Firma waren ein paar Leute, aber halt eben keine 340. Ja. Und ich bin mir sicher, dass der Malte, der heute hier sitzt, nicht der Malte da ist, der 2020 angefangen hat, pleite zu
gründen. Ich glaube, es war so, ich hatte früher auch, als ich so in der Unternehmensberatung war, wo mir, glaube ich, einer meiner ersten Feedbacks war so, du musst dich professioneller deinen Mitarbeitern oder deinen Kollegen, nicht der Bank. Sie haben gesagt, wenn du dich mit der Bank unterhältst, alles super, aber zwischen deinen Mitarbeitern, wenn du ja einfach Kollegen hast, da war ich dann als zu locker wahrgenommen. Ich meine, ich verbringe mehr Zeit mit den Leuten als mit meiner Familie. Natürlich, da werde ich mich jetzt nicht verstellen. Und ich glaube, da muss man schon so ein bisschen seinen eigenen Stil entwickeln. Natürlich, man lernt viel und man wirkt schon besser, mit den Menschen umzugehen. Man hat so eine Art sechsten Sinn irgendwann so, okay, was treibt jemanden und solche Geschichten. Aber wahrscheinlich, wenn du so ein paar Mitarbeiter von mir befragen würdest, wie ich so bin, ich glaube, da, ich bin noch ein Kind im Kopf und das hat sie nicht gerne.
Da mache ich mir gar keine Sorgen. So, ich meine, mehr so als Führungspersona, ja. Wenn du irgendwie nicht mehr 3 Leute managst, sondern halt, sagen wir mal, 150, wenn ich mal jetzt kurz die Org einfach 50-50 zwischen dir und Fabian teilen würde, aber ist wahrscheinlich nicht so, aber trotzdem, dann glaube ich schon, dass natürlich ein paar Sachen sich verändert haben, man über ein paar Sachen anders nachdenkt, weil man sagt, okay, warte mal, ich kenne nicht mehr jede einzelne Person, ich kann nicht mehr jede einzelne Person dauerhaft treffen.
Ja.
Wie mache ich das denn eigentlich, dass da auch wirklich ankommt, dass wir alle an einem Strang ziehen und wir unsere Ziele erreichen?
Ja, also ich meine, wir fokussieren uns extrem halt um das C-Level um uns herum und die zweite Ebene. Also am Ende habe ich auch keine, jetzt nicht mehr zu viele Direct Reports in der Hinsicht, sondern dass du auch Leute hast, nochmal selbst im C-Level, die dann natürlich die einzelnen Teams verantworten. Natürlich jeder im C-Level reportet dann auch wieder letztendlich entweder in Fabian oder mich. Ja. Und dadurch hast du schon, also legen wir halt extrem Wert auf Fabian, dass du quasi die Leute, die halt in seinem Team sind, was dann theoretisch ist, mein Team jetzt ja nur noch 4-5 Leute und dass die Leute halt extrem auch mit auf die Vision draufstehen und mir ist halt wichtig, dass sie halt auch extrem unabhängig sind und am Ende mehr Erfahrung haben eigentlich mit den Sachen, ne? Das zu lösen, weil keine Ahnung, ich habe noch nie einen Customer Support aufgebaut, deswegen brauchen wir jemanden, der Customer Support super kann und viel mehr, aber dann denen auch zuhören, ne? Dass du halt eben nicht sagst, okay, ich bin ja immer noch derjenige, ich muss das alles besser wissen als du, weil ich habe die Firma gegründet, sondern so, hey, ich habe dich eingestellt, du weißt es besser als ich. Und das ist halt so ein bisschen dieses Loslassen, ist nicht immer dieses Delegieren, sondern auch so sagen, so, okay, I trust you, du machst das jetzt genauso, wie du es für richtig hältst und dann gucken wir mal und dann steuert man nur noch nach Zahlen, in Anführungszeichen, ja.
Es gibt ja irgendwie so zwei Typen an Gründern. Es gibt die einen, die sagen, ich muss alles selber gemacht haben und verstanden haben, bevor ich jemanden einstellen kann. Und es gibt die, die sagen, ich stelle jemanden ein, der es einfach vorher schon mal gemacht hat oder richtig, richtig gut kann und vertraue dem. Ich würde dich jetzt anhand dieses Statements eher in die letzte Kategorie packen.
Ja, aber man muss schauen, dass die Leute sich schon anschauen und oder sich adaptieren können. Und jemand, der sagt, ich habe das jetzt 5-mal so gemacht und ich mache es jetzt wieder so. Sowas hatten wir auch mal im Sales, ne? Da gibt's Sales ist immer so ein Beispiel, wo du jemanden hast, der dann sagst, okay, ich habe den Funnel schon immer so wieder strukturiert und eben nicht angepasst zu, was funktioniert und irgendwie auf die falschen KPIs zu optimieren, ist schon wichtig, dass man sieht, dass die Leute, wie gesagt, dieses First Principle Thinking, man guckt es sich an, man hinterfragt die Sachen und dann schaut man, wie man die Konzepte, die man kennt und du hast ja gesehen, gut oder schlecht funktioniert, dann anpasst. Also auch unser VP Growth Leon zum Beispiel, der war mein Founders Associate vorher, der hat sich quasi Go-to-Market-Maschine, das ganze Piping angeguckt, CRM, all diese Sachen. Dadurch, dass wir halt nicht nur Software verkaufen, sondern Compliance-Streams haben und so, das ist auch nicht so die Standard-Setup von einem CRM. Und der hat sich halt da reingefuchst, ist extrem schlau, ist auch noch relativ jung und löst es und wir haben ein super Setup. So. Und das ist eine Variante. Das ist natürlich auch immer das, was die Leute sich vorstellen im Startup, dass alle Leute jung reinkommen, sich da einarbeiten. Aber das gleiche Mindset habe ich genauso mit jemandem, der, keine Ahnung, 40 Jahre alt ist, dass er halt sich das Produkt anschaut, was es anzupassen. Da auch zum Beispiel bei uns der CCO, der Lukas, der ist ehemaliger Unternehmensberater. Der hat sich Prozesse, der kann gute Prozesse strukturieren, sich angucken, kann gut mit Menschen, aber hat jetzt noch nie eine Sales-Organisation gebaut, aber führt halt die Sales-Organisation mit Leon zusammen. Ja.
Worauf achtest du, wenn du Leute einstellst? Ein paar Punkte hast du genannt, aber ich glaube, wenn du es nochmal so als wirklich den Rahmen, ihr guckt, ihr sucht eine wichtige Position, worauf achtet ihr besonders?
Wir haben mittlerweile auch Case Studies schon sehr hart eingeführt. Glücklicherweise muss ich die nicht mehr machen, sondern am Ende kommt bei mir immer jemand noch an, der eigentlich schon alle gesagt haben, super motiviert, macht die Person heiß. Wir haben unser C-Level im C-Level-Bereich, als wir da wichtige Personen geheiert haben, schon immer in meinem Netzwerk geguckt, Investoren, am wichtigsten wirklich Referenzen. Mhm. Und neben den Referenzen dann wirklich, wer klickt es persönlich? Ich glaube, das ist halt auch wichtig. Das heißt, du kannst auf dem Papier die beste Person haben, wenn ihr nichts habt, wo ihr drüber, ja, euch irgendwie gemeinsame Hobbys oder sonst irgendwas halt, wo du merkst, es klickt. Deswegen ist es für mich tatsächlich sowas, das ist irgendwie blöd, wenn du deine ganzen Checklisten hast, Referenzen und du hast so Case Study, dann zählen die ersten 5 Minuten in so einem Call. Also ich kann da 5 Minuten sagen, ja oder nein, mhm. Nachdem die ganzen Checks in Anführungszeichen gemacht wurden. Ne?
Das heißt, dann auch einfach so dieses, ich sag mal, typische Founder-Interview am Ende, wo man sagt, okay, ist das nochmal so Culture-Check, Culture-Fit, genau. Und Bauchgefühl einfach, weil man selber die Organisation am besten kennt.
Genau, aber meistens, oder ich werde halt reingezogen mittlerweile, wenn man sagen, den wollen wir unbedingt und macht den nochmal irgendwie heiß, ja. Dass er richtig Bock hat.
Oder das so, glaube ich, was
oder
das
am Zweifeln ist. Ne? Also manchmal, ich meine, die hat ja ein anderes Angebot angenommen und dann konvertierst du doch noch, weil du sagst, ja, ich weiß, wir zahlen nicht so viel, aber bei uns ist halt geiler.
Ich wollte gerade sagen, ne, man geht immer von der Idealsituation aus, der Bewerber oder der Kandidat will unbedingt zu einem.
Ja.
Und die Realität ist ja häufig, man ist im Prozess bei mehreren und hofft auf der einen Seite Angebote zu bekommen als Bewerber, aber auf der anderen Seite auch so, es ist halt eine Entscheidung, wo ich schon auch meine nächsten Jahre drauf wette. Mhm. Das heißt, ich muss auch das Gefühl haben, hey, da habe ich richtig Bock drauf und ich arbeite mit Top-Leuten. Das heißt, ich muss auch wissen, wer steht da eigentlich oben und können die mich begeistern dafür, dass ich da auch meine Zeit und Energie mit reinstecken möchte.
Und das ist mittlerweile so in Europa, haben wir natürlich auch eine stärkere Brand und da siehst du, es wird auch einfacher. Das heißt, du bist der präferiert ist in so Prozessen. Mhm. In den USA musst du aber, die sagen, okay, der kleine europäische Player, da ist es, also die ersten 20, 30 Leute, die hiert man dann quasi auch mit. Das ist dann auch mit Chefsache. Und da muss man, das ist wieder, egal wie groß du bist, egal wie viel Geld eingesammelt hast in Europa, da ist erstmal so, wer bist du, was machst du? Und das war schon nochmal sehr, im Englischen sagen wir schon, humbling experience, dass die Leute sagen hier, was willst du eigentlich? Keine Ahnung, wer du bist. So. Und du bist gewohnt, dass wenn du in deinem Office mit 200 Leuten rumläufst oder sowas, alle natürlich wissen, wer du bist und alle freundlich winken. So. Und der so, okay, keine Ahnung, ist ja schön, dass ihr da Umsatz macht, aber wie viel macht ihr wirklich in den USA? Und das war schon spannend, aber auch lustig, das einfach nochmal zu erleben. Du bist im Coworking-Space, da bist du irgendwie alleine erstmal 2 Monate. Das war schon ja, lustig.
Wenn du jetzt USA deine 6 Monate dort Revue passieren lässt, wir haben gesprochen, als du mittendrin warst, jetzt bist du zurück. Wie guckst du drauf?
Für mich war es privat sehr anstrengend, muss man sagen, einfach nur, weil mit Kindern umziehen, beziehungsweise wir haben unser 2. Kind in den USA bekommen, das ist schon eine andere Dynamik. Das war aus dem Winter, 3 Blizzards, so einer der härtesten Winter in New York, das ist, Wohnung ist sehr viel kleiner. Das war schon auf der Hinsicht sehr anstrengend, also auf der Business-Seite, aber du merkst, also auf der einen Seite so New York als Stadt ist spannend, weil die Stadt vibriert. Du denkst immer, du gehst vor die Tür und so, ich brauche keinen Kaffee, ich muss irgendwas machen. So. Und du merkst auch, wenn du da mit Banken, wenn du mit anderen Fintechs redest, wenn du mit Investoren redest, einfach alle denken größer, weil der Markt einfach so groß ist, gerade auch im Fintech-Bereich. Und das war schon sehr gut, weil diese Energie, du natürlich auch, ist nicht nur mein Job gewesen, da hinzugehen, sondern ich muss ja auch Leute, Investoren, aber auch unsere Mitarbeiter in Europa begeistern für die USA, weil für die ist es ja auch etwas, während wir das Team da aufbauen, dann sagst du ja, der Kunde hat jetzt aber nochmal eine Supportanfrage um 8 Uhr deutsche Zeit, kann mal bitte jemand auch nochmal zwischen 9 und 10 Uhr nochmal E-Mails checken und solche Geschichten. Das heißt, diese große Zeitverschiebung, das mit in Unternehmen einzuführen, das macht schon einen Unterschied. Deswegen musst du selber extrem dran glauben. Wenn wir da gewesen wären, ich hätte auch gesagt, Leute, das wäre mir keine Chance, dann wäre ich nach 6 Monaten zurückgekommen und dachte, sorry, wir haben jetzt irgendwie Investoren, wir haben jetzt 2 Millionen verbrannt, ich komme jetzt wieder zurück. Deswegen ist es halt so, hingehen, das Aufsaugen und wieder zurückgehen war sehr wichtig dafür. Ja. Das heißt also, da gibt es ja viel auch Paper zu, ich glaube von Index oder sowas, so ein berühmtes Paper, wo drin steht, was für unterschiedliche Typen von Expansionen es gibt. Eine Transplant nennt sich das, wenn du rübergehst. Ja. Also meiner Meinung nach muss man das machen, bei so einem großen Markt. Auch die Leute fragen immer, bist du denn jetzt wirklich hier? Und die Endkunden, seid ihr denn jetzt hier? Meint ihr das ernst? Und da, wenn du dann sagst, ja, wir meinen es ernst, wir haben 30 Leute, dann so, ja, nur 30 Leute. Ne? Und für ein europäisches Unternehmen, wenn über 10% deiner Workforce da sitzt, ist schon nicht unwesentlich. Aber wenn ich mir aussuchen könnte, vielleicht leicht anders getimt, nicht mit einem so sehr jungen Kind und mit einem Neugeborenen, kann ich es vielleicht nicht unbedingt empfehlen, aber ja, auf der Business-Seite ist natürlich extrem stark. Ja.
Ich stelle mir gerade die Situation vor. Meint ihr das ernst? Seid ihr jetzt wirklich hier? Ja, komm mal in unserem Coworking-Space vorbei, ich zeig dir das.
Ja, das ist halt auch, den haben wir auch immer noch. Der ist aber, dadurch, dass es ein Financial District immer ganz nett, im Notfall haben wir gegenüber noch ein paar Investoren sitzen, die ein Türhaus Office haben.
Ich habe es mir gerade nur vorgestellt, wie witzig das, das ist, wenn man eh schon damit zu kämpfen hat, dass sie einen ernst nehmen.
Ja.
Aber würdest du sagen, Mentalität der Leute beim Hiring oder beim Einstellen im Vergleich zum deutschen, europäischen Klientel?
Also wir mussten halt sehr viel mehr Überzeugungsarbeit erstmal leisten. Also viel mehr pitchen, als quasi gepitcht werden. Jetzt haben wir ganz gute Leute geheiert, die auch von großen Brex, Divi und so von solchen Marken kommen und dadurch auch natürlich dir nochmal so den Stamp of Approval geben. Und dadurch hast du den Vorteil, dass du dann auch einfacher hiren kannst, hier im eigenen Netzwerk und so. Das ist auch extrem wichtig. Also einer unserer Erfolgsgeheimnisse da auch, dass wir auch glücklich eingestellt haben. Wir haben durch Zufall, habe ich auf LinkedIn Leute angeschrieben, die irgendwie 2 Tage vorher wurde eine Restrukturierung announced oder sowas und dadurch sehr gut eingestellt haben. Aber wir verbringen sehr viel Zeit, die Leute aufzuklären und ja, dadurch schon diese Kultur, wovon du dich schon verabschieden musst, ist zu überlegen, ich kriege jetzt diese deutsche Kultur da. Das ist nur US-amerikanische Kultur, das ist ein eigenes Ding so ein bisschen. Ich glaube, man sollte nicht so verkopft immer, wie kann ich jetzt genau unsere Unternehmenskultur auch da, sondern ja, das ist andere Zeitzone, das ist wie nachher ein eigenes kleines Unternehmen. Das kannst du nicht wirklich verhindern. Ja. Und wenn du es erzwingst, das macht alle unglücklich. Und dann zurück zu deiner Frage innerhalb des Hirings, ja, auch da am Anfang mit viel Bauchgefühl. Das Schöne ist da, man kann relativ einfach wieder Leute austauschen. Probezeit hin oder her. Und alle sind extrem positiv auf alles. Ne? Also wenn du hier in Deutschland Sales-Mitarbeiter hast, ja auch sehr positiv sind, das nochmal times 10 und alles ist immer super. Und da muss man schon sehr stark nachher, wenn man Leute eingestellt in die Zahlen eher reingucken und noch härter tracken als irgendwie hier. Aber ja, das ist so diese amerikanische Art und immer alles im Sugarcoating, dass du alles immer positiv ausdrückst. Also, ja, okay.
Kommen die mit deutscher Mentalität gar nicht klar oder ist mehr so, boah, das ist einfach zwei Welten prallen aufeinander? Weil wenn du sagst, du bist jemand, der sich nicht so sehr verstellt, dann wirst du da schon
ja,
ein, zwei
Pattern
haben.
Ja, also die deutsche Art von Feedback ist ja, also wenn was schlecht läuft, weist du darauf hin, damit es repariert wird. Wenn nichts an Feedback gegeben wird, dann ist alles super.
Ja.
Es gibt dieses Buch Radical Candor, das ist eigentlich eher so eine Art deutsches Feedback in den USA erklärt. Und das ist schon was, also ich merke selber, ich sage immer, hey, von Anfang an einfach transparent, so ja, auf der einen Seite habe ich jetzt keine Zeit, dir immer positives Feedback zu geben, sondern wenn was nicht funktioniert, aber nimm es nicht zu sehr zu Herzen. Es sei denn, ich sage, ich beschwere mich andauernd, dann hast du ein Problem. Und wir haben, unser Head of the UK ist lustigerweise Amerikaner und ich merke, der meint auch so, sind schon, also der muss sich dran gewöhnen. Das Gute ist, der hilft bei der Expansion auch sehr viel mit und er meint aber auch so, ja, die, dass manche amerikanische Mitarbeiter ihn dann gefragt haben, so, sag mal, meint er das ernst? Also so im Sinne von so, ist das jetzt schlimm, weil er das gesagt hat? Und er so, nein, das ist normal. Wenn ihn was stört, er sagt es halt einfach und da gibt es keine Filter und er formuliert es nicht nett, aber das ist nicht schlimm, sondern mach's halt besser, aber es ist nicht so im Sinne von, vielleicht in amerikanischen Kulturen würde das so der Anfang vom Exit-Interview sein.
Ja, fair.
Und bei mir ist es halt einfach so warum ist das nicht passiert? So.
Man vergisst auch manchmal als Deutscher, dass die da drüben halt auch, du könntest sie halt von heute auf morgen im Zweifel rausschmeißen. Das ist natürlich schon ein bisschen was anderes als hier. Das heißt, die müssen immer so auf der Hut sein, um zu gucken, warte mal, habe ich jetzt was übersehen, muss ich? Ich meine, wenn Top-Leute kriegen dann auch im Zweifel sehr schnell wieder einen neuen Job, aber trotzdem ist das...
Das ist ja in Europa schon teilweise anders zwischen irgendwie Frankreich also und UK, wie die Leute Feedback geben und so. Bei mir ist es halt auf der einen Seite, glaube ich, deutsche Mentalität, das direkte Feedback, wenn was nicht läuft. zusätzlich, aber es wird, sag ich mal, verschlimmert, dadurch, dass ich noch weniger Zeit habe, nachher mit allen Leuten lang mal eine Stunde mich hinzusetzen oder sowas. Und wenn ich immer nur eine halbe Stunde irgendwie alle zwei Wochen mit jemandem habe und die Sachen rüberbringen muss, dann wird halt über zwei Wochen gesammelt, was kann verbessert werden und nicht, was läuft alles gut. Aber es ist spannend zu sehen, weil auch die Leute, die da im Leadership sind, die auch unsere Kultur mittlerweile verstehen und merken, dass wir halt einfach extrem pushy sind, die halt, die uns dann auch widerspiegeln, sowas, also das, was Performance-Kultur angeht, das nicht vergleichbar ist mit den USA, dass sie sagen, das ist das krasseste Unternehmen, die waren bei Brex und sowas, wo halt, wir haben eine Milliarde auf dem Konto, ich schmeiß jetzt mal Leute auf das Problem, wenn man einfach diese Qualitätsanspruch und auch was Performance angeht, dass sie sowas noch nicht, also es ist nicht amerikanisch, aber im Positiven nicht amerikanisch. Und das ist natürlich cool zu sehen, heißt aber auch wahrscheinlich, dass du nicht jeder sich damit langfristig mit dem Druck oder sowas auseinandersetzen kann. Weil du halt schon merkst, wenn Leute in Unternehmen arbeiten, wo jeder immer ohne Probleme an 100 Millionen rankommt, da wird halt ganz anders investiert und wir dann schon eher, sag ich mal, geizig mit irgendwie Marketing-Budgets, also, keine Ahnung, wir hatten gerade so eine Diskussion. Also man merkt halt schon viel mehr Relationshipping, außer dass man Events macht, sondern so, ja, sollen wir irgendwie so eine Box bei News Open? Und ich so, was kostet das denn? $100,000, ich so, die Arschen. Nein. Weil es halt einfach so, so viel Geld, dafür kann ich jemanden einstellen, der ein Jahr lang rumrennt, so, und ich glaube, dieses Mindset haben die halt nicht, weil halt, und ich so, ja, wir haben noch Budget übrig, ja, wenn du Budget übrig hast, dann gib's nicht aus. Freuen wir uns, dann bist du unter Budget geblieben. Und das ist schon was, was sie dann merken und sich dann wundern durch das Feedback. Ich so, ja, Budget ist, wenn es nicht ausgeben muss, dann gib's nicht aus, freue ich mich.
Ist das, also wenn du sagst, okay, Performance-Kultur, ist das für die verwunderlich, weil zum Beispiel die Targets höher gesetzt sind? Also zum Beispiel, dass es relativ auch einfach ein höherer Anspruch ist, was ich dann von der Person erwarte? Oder weil die einfach stärkere Konsequenzen zieht, wenn dann eben die Performance nicht erreicht wird?
Ich glaube, es sind schon die Ziele und die Messlatte sind dann schon relativ hoch. Und man merkt halt auch, dass die Leute da oder in den USA anders über Lifetime-Values nachdenken und deswegen auch eventuell prozentual die Boni vielleicht ein bisschen höher ausfallen. Also für uns muss man auch sagen, ich meine, die Gehälter sind halt 2 bis 3 Mal so hoch in den USA, weil auch alles einfach sehr viel teurer ist. Und das ist natürlich auch in den Boni, wenn du hier bestimmte Raten hast, dass du teilweise denkst, muss ich da jetzt ein bisschen mehr zahlen oder mehr Revenue-Share eventuell. Und ja, dadurch aber trotzdem wir ambitionierte Ziele vorgeben. Aber die Leute müssen auch eingearbeitet werden. Und das merkt man halt schon, dass hier, wenn ein neuer Sales-Mitarbeiter reinkommt, natürlich alles sehr gut geölt durchläuft. Und man hat so seine ersten, nach 3 bis 6 Monaten merkt man das, da hast du halt, sind so remote. Leute, die selber frisch angelernt sind, sind dafür zuständig, die andere Leute zu anlernen. Deswegen werden die halt auch in der Qualität länger brauchen. Natürlich wollen die Leute aber auch produzieren nach 6 Monaten und zum Umsatz beitragen. Also es ist so, Die Welle kommt noch, ne? Das kann natürlich sein, oder das glaube ich, ist viel mehr in den USA so, dass wenn ein Sales-Mitarbeiter sagt, ich kann meine Quota nicht erreichen hier, dann bin ich wieder weg. So, ich glaube, das ist schon, weil die Leute gehen auch wieder schnell. Und das ist was, diese Welle hatten wir noch nicht. Kann aber sein, dass wir irgendwie Ende des Jahres plötzlich merken, ja, okay, irgendwie ein Drittel der Sales-Mannschaft sagt so, oder auch gute Sales-Mitarbeitern, hey, ich habe so gut gearbeitet und ich weiß, dass ich, was ich beitrage. Es dauert aber länger und ich komme nicht auf meinen Target-Bonus. Das ist vielleicht fair gehen. Ja, hoffentlich nicht.
Darüber können wir uns dann unterhalten. Haben wir schon wieder einen neuen Zielpunkt, falls in der Zwischenzeit nichts passiert. Aber ich glaube, damit kriegt man mal ein ganz gutes Verständnis, was bei euch gerade so passiert ist und wie ihr eigentlich auf diese 100 Millionen ERA, die ja eher ein Proxy sind und einfach nur ein Stempel, den man erstmal draufpacken kann, dass ihr ein solides Business gebaut habt, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Ne? Also Führung, Expansion, Infrastruktur, was bedeutet das auf Produktseite eigentlich? Auch Finanzierung, wofür gebe ich Geld aus, wofür eigentlich nicht? Ist, glaube ich, ein sehr positives Beispiel hier und deswegen macht es immer wieder Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Und ich würde fast behaupten, das war nicht das letzte Mal. Hoffentlich. Fast. Hoffentlich.
Das ist der aktuelle Rekord.
Weiß ich gar nicht. Du wirst auf jeden Fall in der Frequenz aktuell Stammgast, weil wir es jetzt irgendwie zweimal innerhalb von 3, 4, 5 Monaten gemacht haben. Also von daher mal gucken, ob wir das halten.
Sehr gut.
Danke. Dank. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie unaufgeregt Malte über all das erzählen kann, was da passiert. Klar, ich mache Medien, Malte baut eine Firma, für ihn ist das normal, weil er das jeden Tag erlebt, dass sie eben genauso wachsen, sich genau das entwickelt und er das alles irgendwie durchlebt. Aber gleichzeitig muss man das mal greifen, was sie da eigentlich mit Pliant in 6 Jahren aufgebaut haben. Viele verschiedene Länder, also Verfügbarkeit des Services inzwischen in Europa, UK und den USA. Dann ein Wachstum auf 100 Millionen ARR, 340 Mitarbeitende, alleine davon schon 10% jetzt in den USA und vieles, vieles mehr. Und Malte, da freue ich mich immer drüber, nimmt da auch wenig Blatt vom Mund. Klar, es gibt ein paar Sachen, ein paar Zahlen, die rückt er nicht raus, die ich gerne hören würde. Aber er erzählt einfach sehr offen seine Gedanken, was er gelernt hat. Und ich finde, egal was für eine Firma man baut, kann man daraus sehr viel mitnehmen. Deswegen, wenn dir die Episode gefallen hat, lass gerne ein Abo und ein Like da und teile die Episode mit jemandem, der davon profitieren würde. Und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Episode Unicorn Bakery. Und falls du nicht verpassen willst, wenn Malte wieder vorbeikommt, würde ich erst recht ein Abo da lassen. Ich glaube, das könnte in ein paar Monaten schon wieder passieren. Da passiert so viel. Ich würde mich freuen.